Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Dorf, dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von uns beiden. Und wie immer starten wir mal damit, dass wir euch ein bisschen was erzählen. Was ist gerade so los bei dir?
Ja, ich bin schon total aufgeregt. Ich bin tatsächlich, wenn ihr diese Folge hört, in Heidelberg und fange morgen meinen neuen Job an. Boah, ich bin schon ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Also positiv nervös. Ich freue mich total drauf. Ich habe jetzt echt wochenlang drauf hingefiebert sozusagen und alles vorbereitet. Und ja, ich freue mich jetzt drauf, die neuen Kollegen kennenzulernen und den neuen Arbeitsablauf. Und ja, bin 2 Wochen gerade ohne meine Kinder und meinen Mann unterwegs.
Wow.
Ihr hört, es war ein richtig harter Abschied, wie das so ist, wenn man Vollblut und mit Herz Mama ist und 2 Kinder irgendwie zu Hause zurücklässt. Ich weiß, die sind super gut versorgt. Ich weiß, das klappt alles, aber trotzdem, ja, hat es mir ein bisschen mein Herz gebrochen. Und auf der anderen Seite, bin ich auch ehrlich, freue ich mich auch ein bisschen drauf, dass es jetzt halt 2 Wochen sind, in denen ich einfach nur ich bin den ganzen Tag und mich tatsächlich nur um mich kümmern muss und habe mir irgendwie so, ja, schon kleine Pläne gemacht. Ich will hier mal in ein Schwimmbad gehen. Es gibt hier nämlich ein Schwimmbad mit der längsten Freibadsaison und ihr wisst ja, dass ich gerne schwimme. Also ich werde mich vielleicht noch, wenn das Wetter es zulässt, ein bisschen ins Freibad bewegen und werde noch ein paar Bahnen ziehen. Also ein bisschen was für mich tun und ich habe mir vorgenommen, einen kleinen Shopping-Trip vielleicht mal nur für mich ganz alleine zu machen. Also solche Dinge, damit will ich irgendwie meine Nachmittage füllen, damit ich nicht zu viel an meine Kinder denke und weine. Das gibt's eigentlich Neues bei mir.
Ja, also aufregend. Ich bin sehr gespannt, was du in 2 Wochen erzählst, wenn die Zeit dann in Heidelberg vorbei ist und Einarbeitung quasi erledigt ist und wie das Wiedersehen mit den Kiddies und mit deinem Mann ist,
ja,
bin ich sehr gespannt. Ja.
Die werden mich wahrscheinlich abholen. Wir werden dann wahrscheinlich zu meinem Bruder weiterfahren, der hier gar nicht weit entfernt wohnt und dessen 30. Geburtstag feiern. Das wird bestimmt total schön, da freue ich mich schon drauf.
Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit gerade bei uns. Wir stehen wenige Tage vor unserem Umzug nach Leipzig. Das heißt, hier steht schon sehr, sehr viel rum, sehr viele gepackte Kisten und bin jetzt gerade noch dabei, irgendwie durch die Schränke zu gehen, durch den Keller zu gehen, um zu schauen, welche Sachen packen wir ein, welche Sachen können wir irgendwie aussortieren, spenden, verkaufen. Und irgendwie, ich finde, du bist echt so eine Ausmist-Organisations-Queen. Hast du irgendwelche Tipps für mich?
Danke. Ja, ich habe das ja tatsächlich auch letzte Woche erzählt, dass ich das jetzt in der Elternzeit zum Endspurt noch ganz viel gemacht habe und ganz viel von meiner Liste irgendwie versucht habe abzuhaken. Also ich finde, es hilft total, erstens, sich das so wirklich auf eine To-Do-Liste zu schreiben. Das mache ich heute, das nehme ich mir heute vor. Und ich schreibe mir immer so eine To-Do-Liste für die Woche, wenn ich es kann. Also das kann ich total empfehlen. Und sich dann wirklich so einen kleinen Bereich vorzunehmen. Also es muss gar nicht immer so, ich sortiere jetzt heute das ganze Wohnzimmer aus sein oder den ganzen Keller, sondern es kann auch irgendwie sein, ich nehme mir jetzt vor, eine Schublade, bei der ich irgendwie ständig die Krise kriege, durch die gehe ich jetzt mal durch und die sortiere ich jetzt mal aus und neu. Klassisches Beispiel, ich erzähle jetzt mal hier ganz intime Dinge, finde ich, ist BHs. BHs und Unterwäsche. Also so blöd das klingt, aber ich finde, da kann man echt regelmäßig gucken, was passt noch, wo ist der Bügel irgendwie raus, aber was, keine Ahnung, welche Socke mit einem Miniloch schleppe ich jetzt schon die 5. Wäsche mit und denke jedes Mal, ach, die wollte ich ja wegtun. Also diese Schubladen, finde ich, sind so ein bisschen Endgegner und die lässt man gerne weg, wenn es ums Aussortieren geht, aber es sind so kleine Erfolgserlebnisse. Also,
ja.
Die, finde ich, kann man sich mal gut vornehmen und irgendwie, ja, so kleine Dinge helfen dann total, was von der Liste zu streichen.
Voll gut. Ich habe tatsächlich den Kleiderschrank schon fast durch, aber mein persönliches Grauen ist die Küche. Ja. Mit der Küche habe ich mich noch nicht beschäftigt. Weil das ja auch irgendwie der Teil der Wohnung ist, den man mit als letztes einpackt, weil alles noch in Gebrauch ist bis zum Schluss. Und wie du schon sagst, die Schublade, wo die ganzen Tupper-Sachen drin sind, ich schmeiß da nur noch die Sachen rein und versuche, die Schublade irgendwie zuzudrücken. Also da muss ich mir irgendwie auch ein neues System überlegen und freue mich sehr, dass wir dann in der neuen Wohnung sehr viel mehr Stauraum in der Küche haben. Den brauchen wir echt sehr, sehr dringend. Und das Zweite ist, wir haben so eine sehr, sehr schlimme Gewürzschublade. Und ich sehe das überall online, dass alle sich dann diese coolen Gefäße kaufen und das dann labeln und das alles so schön aussieht. Und bei uns ist es auch komplettes Chaos. Und da, ja, ich glaube, ich werde die einmal durchgehen, schauen, was ist abgelaufen, was können wir irgendwie nicht mehr benutzen. Und dann werde ich mir in der neuen Küche ein schönes System überlegen.
Ja, das ist doch ein guter Plan. Also ich finde, es muss ja auch nicht immer alles perfekt und online vorzeigbar sein. Es ist auch okay, wenn es so eine Schublade gibt, wo irgendwie alles drin rumfliegt. Das Wichtige ist ja, dass ihr das wiederfindet und dass ihr irgendwie damit klarkommt. Aber ich kann dich verstehen. Ich finde auch, dass solche Schubladen machen mir irgendwie so, kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, im Hinterkopf ist das immer noch da und immer mal wieder ploppt das so auf und man denkt so, ach, diese Schublade, ja genau. Und wenn die irgendwie so dauerhaft im Hinterkopf ist, finde ich das irgendwann so belastend, in Anführungsstrichen, dass ich wirklich denke, ach, jetzt muss ich da dran und jetzt muss ich das machen. Und ja, wenn man da Zeit für hat und das irgendwie neu sortieren kann, so dass man irgendwie glücklich ist anschließend, ja, dann finde ich, ist das total, total gut und wichtig und richtig und ja, streicht irgendwie das halt aus dem Hinterkopf raus und das ist befreiend, finde ich persönlich. Ich könnte auch so, wie heißt die? Marie Kondo? Mhm. Die könnte ich gebrauchen. Die könnte bei mir die ganze Bude irgendwie neu organisieren und so Tipps mitbringen. Ich finde das mega cool.
Ja, mit der bin ich auch schon öfter in Berührung gekommen. Und da ist ja so dieses Konzept, dass man sich jedes Teil anguckt und sich dann die Frage stellt, ob einem das irgendwie noch Freude bringt. Und ich habe festgestellt, dass ich jetzt wird's persönlich, ich muss echt gucken, in welcher Phase meines Zykluses ich sowas mache. Weil je nachdem, entweder ist es so, mir geht alles auf die Nerven, ich möchte jetzt sofort minimalistisch leben, dann will ich alles wegschmeißen. Oder es ist eine Phase, wo mir alles total wichtig ist und ich mich überhaupt nicht trennen kann. Das finde ich ganz, ganz schwer. Also da bin ich noch nicht auf so einen grünen Nenner gekommen. Was mir aber immer hilft und Stichwort kein Dorf, wir werden kommende Woche ein bisschen Dorffeeling hier haben, weil meine Eltern und die beste Freundin meiner Mama zu uns kommen werden. Mein Sohn hat nämlich kommende Woche Geburtstag. Das ist der eine Anlass und der andere ist, dass meine Mama mir genau bei der Küche helfen wird. Die ist da nämlich echt super drin, irgendwie System zu finden. Das heißt, wir werden die irgendwie gemeinsam aussortieren und dann auch alle Sachen, die wir jetzt irgendwie in den nächsten Tagen nicht mehr brauchen, einpacken, dass nur noch so ein paar Teller und ein paar Tassen draußen bleiben, bis dann das Umzugsunternehmen alles abholt. Also da freue ich mich sehr drauf und bin sehr dankbar über Unterstützung.
Voll gut. Na siehst du, also das kriegst du auch hin mit der Küche. Das macht dir ganz schnell und ganz fix und dann ist die leer.
Genau. Ja, so viel zu was gerade bei uns so los ist, dann würde ich sagen, starten wir mal in das Thema unserer heutigen Folge. Trommelwirbel, wir starten mit einem neuen Special.
Yay! Das Special ist wieder da.
Ja, das ist irgendwie unser Ding. Wir haben mit dem Sommer-Special angefangen und haben ja dann einen Blog mit, ich glaube, 3 oder 4 Folgen gehabt zum Thema Kita-Start, Fremdbetreuung, Eingewöhnung. Und jetzt machen wir weiter mit dem großen Thema Entwicklung, vor allem bei Babys und Kleinkindern, weil wir da schon Erfahrungen sammeln konnten. Also wir sprechen so über die Altersgruppe 0 bis 4, 4,5 Jahre, würde ich sagen. Und dachten, dass wir heute erstmal allgemein in das Thema starten und dann in den nächsten Folgen jeweils so Schwerpunkte legen werden. Also wir werden über die motorische Entwicklung sprechen, über Sprachentwicklung, aber heute, wie gesagt, erstmal allgemein. Und ich dachte, wir steigen mal damit ein, dass ich dich frage, wann hast du dich das erste Mal so mit dem Thema Babyentwicklung, Kindesentwicklung beschäftigt? War das schon während der Schwangerschaft oder als deine Tochter dann auf der Welt war?
Ich glaube, es ist ganz klassisch gewesen, nämlich als das erste Mal eine Unsicherheit auftrat. Also ich wirklich, Schmeißt den ersten Stein, wenn ihr noch nie eine Unsicherheit im Umgang mit euren Kindern hattet und noch nie gegoogelt habt, ab wann können Kinder irgendwas oder ab wann kommt der erste Zahn oder was weiß ich. Also ich glaube, mit der ersten Unsicherheit, ich kann dir nicht mehr sagen, wann genau das gewesen ist, weil sowas verschwimmt ja dann doch recht schnell. Aber mit der ersten Unsicherheit habe ich das erstmal gegoogelt und mir diese typischen schönen Entwicklungspläne angeschaut und geschaut, wo liegt sie da jetzt und wo ja, sollte sie liegen. Ist ja schon ein Widerspruch in sich eigentlich.
Ja, vielleicht können wir hier an der Stelle auch noch direkt so einen kurzen Disclaimer einschieben. Das wird vor allem eine Folge heute, in der wir über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Also wir beide sind keine Pädagoginnen, keine Kinderärztinnen. Also wir gucken da jetzt nicht mit einem Expertenblick aufs Thema, sondern wollen so ein bisschen unsere persönlichen Erfahrungen teilen, um vielleicht auch die eine oder den anderen von euch ein bisschen zu beruhigen, was das Thema angeht, ne? Dass ihr euch vielleicht in der einen oder anderen Situation, die wir beschreiben, wiederfindet. Aber das sei vorab noch gesagt, dass das hier kein Expertinnengespräch ist, sondern wir einfach über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Ja, finde ich ganz spannend, dass du sagst, als die erste Unsicherheit auftrat. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir ja schon während der Schwangerschaft so eine App runtergeladen habe und mit dieser App ja Monat für Monat oder teilweise auch von Woche zu Woche die Entwicklung des Babys verfolgen konnte. Also ich finde, da fängt es ja schon an, dass man irgendwie dieses Thema Entwicklung auf dem Schirm hat.
Das habe ich tatsächlich nicht bedacht. Aber ja, diese App hatte ich, also diese typische App sozusagen hatte ich auch, wo dann irgendwie steht, das Baby ist jetzt so groß wie eine Orange oder so. Ja, nee, das stimmt. Das hatte ich auf jeden Fall auch. Und dass es jetzt irgendwie die Augen aufmacht und anfängt zu hören oder so. Nee, doch, das hatte ich auch schon. Aber ich glaube, so intensiv mit, ja, die Intensität ist gestiegen mit Unsicherheiten, die, gebe ich zu, hatte ich in der Schwangerschaft nicht wirklich.
Ging mir auch so, hatte ich da auch nicht. Aber wahrscheinlich, weil man ja auch nicht so viele Vergleichspunkte hatte. Also ich habe dann in diese App geschaut, wie der Entwicklungsstand sein könnte. Und dann hatte man ja als Vergleichspunkt meistens nur die Termine, die Vorsorgetermine mit der Hebamme oder mit der Gynäkologin. Und da habe ich dann bei allen Terminen gehört, alles super, alles zeitgerecht entwickelt. Und dann kam da auch tatsächlich gar keine Unsicherheit auf. Hast du dich denn so auch in Vorbereitung auf das Mama-Werden irgendwie mit dem Thema beschäftigt, also Bücher gelesen oder dich mit anderen dazu ausgetauscht?
Ich finde es total lustig, oder also nicht lustig, sondern tatsächlich gerade, ich hatte wie so eine Glühbirne, die so angegangen ist, weil ich dachte, ja, du hast recht, es ist halt wirklich so, dass man in der Schwangerschaft relativ engmaschig begleitet wird bei dieser Babyentwicklung und relativ engmaschig dieses professionelle Feedback bekommt, es ist alles okay. Und dass, wenn das danach wegfällt, diese Unsicherheiten, glaube ich, tatsächlich viel größer werden, weil man irgendwie alleine plötzlich dasteht, eben nicht mehr regelmäßig gesagt bekommt, es ist alles in Ordnung, es ist alles innerhalb dieser, ja, Schemata vorhanden. Und deswegen vielleicht eher anfängt, drüber nachzudenken. Also die U-Untersuchungen sind am Anfang ja noch relativ engmaschig und umso weiter die auseinander sind, umso eher fragt man sich vielleicht, ist das jetzt noch normal? Wobei, was ist schon normal, ne? Also ja, ich glaube, das ist total, total gut, was du sagst, weil tatsächlich, wenn ich mich so hinterfrage, glaube ich auch, umso weiter diese Untersuchungen auseinander waren, umso weniger professionelles Feedback da war, umso mehr habe ich irgendwie nach vermeintlich professionellen Außenblicken gesucht, die mir dann bestätigen können, nee, das ist alles noch im Rahmen. Oder war eben sofort verunsichert, wenn ich das Gefühl hatte, oh, das müsste doch jetzt eigentlich längst der Fall sein. Das müsste doch jetzt alles passieren, das passiert gar nicht. Und das geht mir auch immer noch so. Also ich finde, das ist total schwierig. Ja, aber du hast eine andere Frage gestellt. So. ja, also ich hatte Bücher bei der, oder ich hatte ein Buch bei der Schwangerschaft. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube, es ist von Gu. Die haben ja oft so diese großen Überblickswerke. Und es gibt auch eins zu Baby und Schwangerschaft. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Verkehrtes sage. Es ist auf jeden Fall so ein ganz dicker Wälzer, der irgendwie alles von A bis Z rund um Schwangerschaft und auch um Babyentwicklung oder Neugeborenenentwicklung ist da auch ein bisschen mit drin. Das habe ich tatsächlich ziemlich intensiv gelesen. Aber danach gebe ich zu, oder was heißt gebe ich zu? Danach habe ich das für mein Gefühl nicht unbedingt gebraucht, glaube ich. Also, oder hätte vielleicht auch ein Buch lesen können, habe dann oft zu der einfacheren Variante gegriffen und spezielle Themen gegoogelt, die mich beschäftigt haben in dem Zeitraum.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich habe auch in der Schwangerschaft so ein Standardwerk von, wir haben sie hier schon häufig erwähnt, Karin Dannhauer gelesen, der Hebamme, die wirklich ein sehr gutes Buch zur Schwangerschaft geschrieben hat, was jetzt auch dieses Jahr neu aufgelegt wurde übrigens. Könnt ihr euch gerne mal angucken, verlinken wir auch in den Shownotes. Und sie hat auch ein Buch zum ersten Jahr mit Baby geschrieben. Und das habe ich dann auch zum Ende der Schwangerschaft angefangen zu lesen und dann tatsächlich auch die ersten Monate, als mein Sohn dann auf der Welt war. Und dann, aber da können wir später auch noch mal was zu sagen, wenn es darum geht, wie viel Information ist eigentlich gut, habe ich mir diese App heruntergeladen von Oje, ich wachse.
Oh
Das
je,
ist
ich
ja,
wachse.
genau, das ist ja auch
Ja, das
eines
Buch
dieser
habe ich tatsächlich
Standardbücher.
auch.
Ja. Genau, das Buch hatte ich auch, ich glaube als E-Book und dann habe ich mir dazu noch die App heruntergeladen und habe die auch, ich würde sagen, so in den ersten Monaten relativ intensiv genutzt, um ja in irgendeiner Form diese Entwicklungssprünge zu verstehen, die ja tatsächlich in den ersten Wochen und Monaten in relativ kurzen Abständen auftreten. Also irgendwann werden die Abstände ja dann länger und irgendwann hören ja diese klassischen Sprünge auch auf, aber in den ersten Monaten spielen die ja auf jeden Fall eine Rolle und damit habe ich versucht, immer so ein bisschen abzuschätzen, wann könnte der nächste Sprung sein, was kommt da auf uns zu, was kann er dann, kann aber schon mal vorab sagen, dass ich dann irgendwann damit aufgehört habe, weil das bei uns irgendwie nie hingehauen hat. Also dass mein Sohn meistens irgendwie ein anderes Tempo hatte oder auch andere Abstände hatte, andere Symptome in Anführungsstrichen hatte, als das, was dann in der App tatsächlich drin stand. Aber so als Rahmen und um irgendwie grob zu wissen, was passiert, fand ich das ganz hilfreich. Ja, wie war das bei euch mit den Entwicklungssprüngen, mit als deine Kinder noch Babys waren?
Ja, ich finde es total spannend, dass du sagst, dass es nicht gepasst hat, weil es bei uns wirklich, also bei meiner Tochter auf jeden Fall wie Faust aufs Auge gepasst hat. Das war jedes Mal sehr krass. Die hat die Entwicklungssprünge, das sagen die ja auch, dass es Babys und Kleinkinder gibt, die das gar nicht mitnehmen und Babys und Kleinkinder gibt, die das ganz krass mitnehmen. Und uns hat das Buch tatsächlich damals, glaube ich, entweder meine Hebamme oder die Kinderärztin empfohlen, ich weiß nicht mehr genau. Als ich erzählt habe, dass sie halt so Phasen hat, wo sie so unfassbar schlecht schläft, ganz, ganz doll trinken will, ja, wo sie auch einfach gar nicht abzulegen war. Also es gibt von mir, als ich frisch Mama war, eigentlich fast nur Fotos, wo ich meine Tochter in der Trage habe, also im Tuch gewickelt habe, weil es, also ich weiß noch, kannst du dich daran erinnern, dass wir mal spazieren waren? Ich den Kinderwagen dabei hatte und unten im Kinderwagen das Tragetuch und ich weiß nicht, wie weit wir gekommen sind. Sie hatte auf jeden Fall geschlafen, aber sobald sie wach war, musste ich sie ins Tuch wickeln, weil die sich überhaupt nicht beruhigen ließ da drin. Und in dem Tuch konnte ich einfach alles machen. Also die hat da drin gelebt, gefühlt, und den ganzen Tag verbracht eigentlich, weil Nähe war das, ist auch nach wie vor, sie ist ein sehr nähebedürftiges Kind. Und das war damals schon das A und O. Und dieses Buch, muss ich gestehen, war für mich so ein Durchatmen. Also wir haben auch jedes Mal diese Zeiträume, die, was du sagst, wir haben dann auch die App runtergeladen, weil die haben uns dann Freunde empfohlen und haben gesagt, hey, in der App könnt ihr sogar genau immer die Daten sehen, weil ihr das Geburtsdatum, oder das ist es ja, glaube ich, das errechnete Geburtsdatum, an dem sich das orientiert, sehen könnt und dann ja, könnt ihr das in den eigenen Kalender einbinden und so. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Also es war bei uns im privaten Handykalender eingetragen von wann bis wann, weil das jedes Mal auch bedeutet hat, hey, das ist diese Zeit, die müssen wir jetzt irgendwie überstehen. Und wenn die rum ist, ist aber alles wieder gut. Und ich weiß nicht, ob es eine self-fulfilling prophecy dann war, aber es war wirklich so. Also ich habe mich quasi schon 2 Tage vorher emotional darauf vorbereitet, es geht jetzt wieder los demnächst. Und es ist wirklich mit Tag 1 war das hier ein komplett anderes Ding. Da hatten wir plötzlich ein Schreibaby quasi, wobei die nie so richtig geschrien hat, sondern tatsächlich so einen andauernden Ton gemacht hat. Die Kinderärztin hat es damals so einen Beruhigungston genannt, um sich selbst wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennen will, sich selbst irgendwie zu beruhigen, zu runterzubringen, keine Ahnung. Mhm. Der dann andauernd so einen sehr, auf Dauer sehr anstrengenden Ton gemacht. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das zerrte irgendwann ganz schön an den Nerven. Und es war aber wirklich hauptsächlich in diesen Zeiträumen. Und ja, sobald diese Phase sich dem Ende näherte und sobald irgendwie dieser Zeitraum zu Ende ging, konnte man bei ihr auch wirklich jedes Mal Haken setzen an die Entwicklungssprünge. Und tatsächlich glaube ich, bin ich fast eigentlich davon überzeugt. Du hast eben gesagt, die Sprünge hören irgendwann auf. Es gibt ja auch nur dieses Standardwerk mit 10 Sprüngen, glaube ich, und dann ist Schluss. Und bei ihr glaube ich, dass das immer noch so ist. Sie hat immer noch Phasen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie jeden Tag, muss man ihre Gefühle sehr, sehr gut begleiten, weil einfach mehr Gefühle da sind. Sie braucht mehr Nähe, sie braucht mehr Zuwendung, mehr Verständnis. Und sobald das rum ist, kommt die hier mit Sachen um die Ecke, wo du denkst, okay, alles klar, das hat also gerade wieder im Gehirn irgendwas stattgefunden, was sie nicht verarbeiten konnte. Und jetzt ist es aber, ist der Prozess durch. Mein Mann hat damals immer gesagt, das ist wie beim Computer. Es war so ein Ladeprozess. Er hat immer gesagt, sie lädt jetzt wieder ein neues Update. Solange das lädt, funktioniert nicht so viel, kann man nicht so viel anderes irgendwie machen, da muss man sich auf das Laden konzentrieren und muss das irgendwie gut über die Bühne bringen, das darf nicht gestört werden, sonst ist es kaputt so ungefähr, also es klingt jetzt sehr krass, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Und sobald das Update abgeschlossen war, funktioniert alles einwandfrei mit neuen Features, so hat er das damals gesagt und ich finde, das war extrem passend. Und ja, bei meinem Sohn war das dann einfach anders. Also der hat das nicht so sich anmerken lassen. Und ja, da habe ich das wirklich nur noch ganz am Anfang verfolgt, weil ich eben in der Erwartung war, ich müsste das jetzt wieder sehr intensiv begleiten und müsste das deshalb gut wissen, für mein eigenes Gefühl einfach wissen, okay, das ist jetzt gerade völlig in Ordnung und alles im Normbereich. Und als das da aber nicht so auftauchte, haben wir auch ganz schnell gar nicht mehr reingeguckt.
So ging es mir tatsächlich auch. Aber ich finde, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon der erste Moment in der Folge, an dem man merkt, dass es einfach super, super individuell ist und man das halt nicht wie so eine Schablone auf jedes Kind legen kann. Weil bei uns war es ja vielleicht schon so eine Mischung aus dem, was du gerade erzählt hast. Also manchmal haute das hin, dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, okay, er ist jetzt irgendwie in so einem Entwicklungssprung, weil nähebedürftig, quengeliger als sonst, generell irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Und was mich dann aber irgendwie immer verunsichert hat, ist, dass wir eben nicht dann diese Checkliste quasi abhaken konnten. So, er kann jetzt das, er kann jetzt das, er kann jetzt das. Also vielleicht waren da mal ein paar Sachen drauf, die er dann konnte. Dann waren da aber Sachen teilweise, die er gezeigt hat, die dann irgendwie erst im nächsten oder übernächsten Entwicklungssprung dran gewesen wären. Oder er hat noch was vom letzten nachgeholt. Also es war irgendwie immer so eine bunte Mischung aus, mal gucken, was er jetzt kann. Also entweder irgendwas, womit er eigentlich noch Zeit gehabt hätte oder irgendwas, was er irgendwie nachgeholt hat. Also es war halt nie so, dass man ja das so abhaken konnte, wie das in der App steht. Und ich weiß, dass mich das in den ersten Monaten dann extrem verunsichert hat. Und ich irgendwie dachte, ja, muss er das jetzt irgendwie alles können? Warum passiert das nicht in der Reihenfolge, die irgendwie hier vorgegeben wird? Und dann ging es mir ähnlich, dass ich es irgendwann weggelassen habe, weil ich gemerkt habe, dass mich das tatsächlich so ein bisschen unter Druck setzt und stresst und ich dann mich teilweise auch irgendwie dabei erwischt habe, besonders Sachen mit ihm zu machen, um halt dann diesen nächsten Entwicklungssprung zu fördern. Manchmal hat er da aber überhaupt keine Lust drauf gehabt und keinen Spaß dran gehabt und ich dann aber manchmal so ein bisschen verkopft war und mir dachte, ja, aber das müssen wir doch jetzt üben, das musst du doch jetzt bald können. Ja, und dann habe ich aber relativ schnell beschlossen, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt und dass, ne, jedes Kind sein eigenes Tempo hat, und habe mich dann so ein bisschen weniger davon leiten lassen, sondern ja eher, das sagen wir ja auch ganz oft hier im Podcast, bin nach meinem Gefühl gegangen, und wenn eine Unsicherheit aufkam, dann habe ich das eher mit der Kinderärztin besprochen oder tatsächlich auch mit den Erzieherinnen in der Kita, und das hat dann irgendwie mehr geholfen.
Ich glaube auch, deswegen ist die Folge heute gerade so gut. Also du hast ja am Anfang gesagt, naja, wir sind keine Experten, aber wir können eben gerade jetzt dieses Dorf einfach sein, dass es halt ganz viele individuelle Erfahrungen gibt und dass man ja einfach merkt, okay, ich kann eigentlich entspannt damit umgehen und nicht diese, ich sag das mal einfach so blöd, Spielplatz-Mamas oder Papas hat, die dann gucken und sagen, hey, kann der noch nicht laufen? Wie alt ist denn der? Und da einfach, ja, dass man sich davon so ein bisschen bis zu einem gewissen Grad frei machen kann, weil man eben hoffentlich davor unsere Podcast-Folge gehört hat und gemerkt hat, okay, hey, es ist wirklich, es gibt zwar diese Entwicklungspläne und natürlich haben die einen Grund, also es ist schon sinnvoll, irgendwie gewisse Maßstäbe anzusetzen, aber wenn wirklich was nicht regelkonform, nicht gut läuft, irgendwie auffällig ist, dann fällt das beim Kinderarzt auf und nicht auf dem Spielplatz. Es sei denn, ihr habt irgendwie einen super renommierten Kinderarzt, der auf dem Spielplatz steht und dem dann irgendwas Besonderes auffällt, das mal außen vor, aber in aller Regel sind das halt nicht die Eltern, die irgendwie Vergleiche anstellen, sondern ist es der Kinderarzt, der halt sich das gesamte Bild anschauen kann. Und selbst da habt ihr ja die Chance zu sagen, hey, ich sehe aber Dinge, die in dieser halbstündigen Untersuchung vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Ich sehe einfach Dinge, die er oder sie zu Hause macht, aber vielleicht nicht beim Kinderarzt zeigt, weil ungewohnte Situationen, weil schüchtern, weil ängstlich, ja, was weiß ich. Also ich finde, dass letztendlich der Blick der Eltern macht einfach Sinn, und alles andere, genau, überprüft ihr regelmäßig bei den U-Untersuchungen. Ich glaube, da kann man in den allermeisten Fällen sehr, sehr entspannt sein.
Ja, glaube ich auch. Diese Kombination aus hört auf euer Bauchgefühl, weil ihr kennt euer Kind am besten, und lasst euch, wenn, irgendwie von Expertinnen wie eben Kinderärzten oder Erzieherinnen oder so einen Ratschlag geben oder fragt die um Rat, wenn ihr bei gewissen Themen Unsicherheit habt. Also ich kann das auch von mir persönlich teilen. Ich habe zu meinem Sohn alles gehört, von wie der krabbelt noch nicht, ach, das kann er auch noch nicht, zu, das war jetzt erst vor ein paar Monaten der Fall, der ist aber ganz schön weit für sein Alter, hörst du bestimmt oft, oder? Und also von dieser Bandbreite habe ich in den letzten fast 2 Jahren alles gehört. Und ich kann total verstehen, dass das zu Verunsicherung führt. Das war bei mir die ersten, würde ich sagen, 1,5 Jahre auch so, dass mich das dann sehr verunsichert hat, wenn ich auch so direkt mit einem Vergleich konfrontiert wurde. Inzwischen, Gott sei Dank, bin ich da sehr viel entspannter geworden und denke mir halt, ne, jedes Kind macht diese Entwicklungssprünge, entwickelt sich in seinem Tempo. Und das ist, finde ich, auch irgendwie ja gar nicht dazu beiträgt, dass sich irgendwer besser fühlt, wenn man dann, wie du sagst, auf dem Spielplatz steht und dann anfängt, die Kinder irgendwie miteinander zu vergleichen. Also ich hatte auch schon häufig diese Situation, und dann dachte ich auch ganz oft, vielleicht ist auch bei der Person, die gerade fragt, eine gewisse Unsicherheit da, dass die sich irgendwie abgleichen will und dass die vielleicht irgendeine Sorge hat, was ihr Kind betrifft, und deswegen die anderen hier fragt, ja, wie es bei unseren Kindern aussieht, aber da, also ich kann diese Unsicherheiten komplett verstehen, aber dann ist es, finde ich, viel, viel hilfreicher und auch empathischer, wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn die Sorge XY, wie ist das denn bei eurem Kind und wie löst ihr das denn? Dann kann man ganz anders dazu ins Gespräch kommen, als wenn man sofort mit so einem krassen Vergleich einsteigt.
Ja, absolut. Ich kann das nur unterschreiben. Ich finde, es wird auch ganz oft eben auf diese großen, sichtbaren Entwicklungsmeilensteine eingegangen. Also wirklich sowas wie, oh, das Kind XY läuft noch nicht. Nee, das läuft noch nicht, aber das ist schon mit einer Gabel, weil es halt die Feinmotorik hat. Oder weiß ich nicht, es läuft noch nicht, nee, aber es kann sich ganz lange schon mit einem Buch auseinandersetzen und bleibt da ewig sitzen und macht das alleine oder. Also ich finde, es sind eben ganz oft diese Blicke auf diese ganz großen Dinge, ja, laufen, krabbeln, weiß ich nicht, auf ein Klettergerüst klettern oder so, anstatt auf diese, also auf einfach das Gesamtbild zu sehen und zu sagen, okay, jedes Kind hat da eben seine eigenen Schwerpunkte. Ist ja später auch so. Also bei einem Erwachsenen sagt ja auch keiner, also wirklich, der kann jetzt nicht, weiß ich nicht, kann jetzt nicht einen Marathon laufen, sondern da wird ja auch eher auf das geschaut, was jemand, ja, vielleicht nicht immer auf das geschaut, was jemand kann, aber es wird, also es würde ja jetzt keiner sagen, du bist in deiner Entwicklung nicht so weit wie ich, weil ich was Motorisches, was Grobmotorisches besser kann als du, sondern das hat ja auch was mit Übung zu tun, das hat was mit Umgebung zu tun, was mit Persönlichkeit, mit genetischer Vorabanlage, whatever. Also ich finde, das würde bei Erwachsenen niemand machen, da so einen Vergleich ziehen und irgendwie auf die Idee kommen, ja, da irgendwie zu sagen, also da legen wir jetzt als Wichtigstes die grobmotorische Entwicklung an und ja, es gibt diese schönen Videos, wo dann irgendwie steht, ja, hat jemand beim Bewerbungsgespräch schon mal gefragt, wann du trocken geworden bist oder wann du den ersten Zahn hattest oder so? Nee, natürlich nicht, weil das einfach natürlich gefühlt ab dem Zeitpunkt, wo man erwachsen ist, einfach keine Rolle mehr spielt, in welchem Tempo man sich wie entwickelt hat. Und warum sollte es das dann bei Kindern so extrem tun? Also ich finde es komplett absurd, dass man da total fokussiert drauf ist und fixiert drauf ist, immer das so abzuhaken. Kann es. Also ist doch wurscht. Hauptsache, ja, es lernt es irgendwann und es ist alles in Ordnung. So, das sollte der Fokus sein.
Total. Das fängt auch früh genug an, dass die schon so einem Leistungsdruck dann ausgesetzt sind, mit Blick auf das Schulsystem, was wir in Deutschland haben.
Ja.
Und ich finde, gerade dann in diesen ersten Jahren, bevor es dann zum Beispiel in die Schule geht, es ist doch viel, viel schöner, wenn man dann gerade mit diesen Themen entspannt umgeht. Und jedes Kind, also ich habe noch kein Kind erlebt, was nicht Freude daran hat, neue Dinge auszuprobieren, Neues zu lernen, eben basiert auf den jeweiligen Interessen. Aber das, also das passiert, finde ich, ist meine Beobachtung schon fast von alleine, dass die sich Sachen beibringen, dass die Sachen lernen, dass die total wissbegierig sind. Die sind ja wie so ein Schwamm und saugen den ganzen Tag Dinge auf. Und das, also hat mir auch nochmal so geholfen in den ersten Monaten und auch in dieser neuen Mama-Rolle, ja, so ein bisschen auch den Druck von mir wegzunehmen. Natürlich will ich mein Kind fördern, natürlich bin ich da auch als Elternteil in einer gewissen Verantwortung, aber ich kann auch vieles mal passieren lassen und beobachten und schauen, ja, wie mein Sohn das irgendwie so für sich entdeckt und für sich dann Dinge neu lernt. Also auch da wieder, ihr könnt natürlich ganz, ganz viel machen, um zu fördern, aber ihr müsst euch gleichzeitig auch nicht enorm unter Druck setzen, dass ihr schlechte Eltern seid, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag, egal ob euer Kind schon in die Kita geht oder nicht, das krass gut vorbereitete pädagogische Spiel auspackt. Das ist ab und zu mit Sicherheit total gut, aber die Erwartung ist, glaube ich, nicht, dass man das jeden Tag machen muss.
Auf jeden Fall nicht. Und ich finde, das, was du gesagt hast, ist viel wichtiger, nämlich irgendwie die verschiedensten Möglichkeiten, wenn man es kann, anzubieten, dass man halt wirklich sagt, hey, viel draußen sein, viel ausprobieren lassen, versuchen irgendwie, ja, Dinge zu sehen, in Anführungsstrichen, also wenn, weiß ich nicht, das Kind will irgendwie balancieren, okay, dann nutzen wir die Chance eben und das balanciert halt mal oder ja, weiß ich nicht, auch wirklich Situationen einfach nutzen, in denen Ausprobieren möglich ist und in denen man einfach das anbieten kann. Das heißt eben, finde ich gerade das, was du sagst, nicht, dass ich zu Hause das krasse pädagogische Spiel auspacke, sondern dass ich einfach das Kind machen lasse. Also, weiß ich nicht, sei es wirklich früh irgendwie schon mal einen Löffel in die Hand drücken und einfach mal gucken, was passiert denn damit? Oder Stifte früh anbieten und einfach mal auf ein Blatt malen lassen. Oder es gibt die tollen, jetzt mache ich Werbung für die Woodies, völlig unbezahlte Werbung aus dem Herzen raus, für die Woodies-Stifte, wer die nicht kennt, die braucht ihr auf jeden Fall, mit denen man auch irgendwie auf Porzellan malen kann, auf Fenster malen kann, mit denen man ins Wasser tauchen kann und wie Wasserfarbe malen kann, die sind so cool, die Dinger, einfach, ja, die zum Beispiel zu nutzen und einfach mal auch kleine Kinder damit schon experimentieren zu lassen, mit Fingerfarbe, mit Knete, mit Salzteig, was weiß ich. Also es gibt ja tausende Möglichkeiten und dafür braucht man, glaube ich, kein einziges Spielzeug zu kaufen, theoretisch, um ganz viele Dinge ja, fördern zu können oder einfach machen zu lassen. Also generell, wenn man sie teilhaben lässt, glaube ich, und ausprobieren lässt, dann, ja, was du schon gesagt hast, fördert man eher, dass die Neugier bestehen bleibt, die Lust am Ausprobieren und dann lernen die von ganz alleine.
Ja, unser Alltag ist ja für die auch total spannend. Also das, was uns so normal vorkommt, das kann für die halt eine totale, total spannende Aktivität sein. Habe ich da in einer der letzten Podcast-Folgen, glaube ich, auch erzählt, dass mein Sohn momentan total gerne bei so Haushaltstätigkeiten hilft und dabei ist. Und für ihn sind das dann so kleine Experimente. Also, dass er zum Beispiel die Tür von der Waschmaschine öffnet und dann erkannt hat, ah, das ist ja eine Trommel, die lässt sich ja drehen in beide Richtungen. Und damit war er dann erstmal ein paar Minuten beschäftigt, sich das anzugucken und hat dann irgendwie die Wäsche da reingeräumt. Dann haben wir die zusammen angeschaltet. Dann sind da ganz viele Knöpfe und Schalter, die er ausprobieren kann. Und dann auch im Nachhinein irgendwie das Aufhängen der Wäsche. Und das, ich weiß, das funktioniert nicht immer im stressigen Alltag, aber war für mich auf jeden Fall gerade in der Situation nochmal so ein Learning, dass das manchmal schon ausreichen kann und dass sie dann so ihre eigenen Experimente machen und Dinge ausprobieren, was ich immer richtig, richtig süß finde zu beobachten.
Total. Und ich glaube, das ist halt das, was man oft vergisst, so, ne? Dabei lernen die halt schon alles, was sie irgendwie brauchen. Wie du schon sagst, ob sich das in die eine und auch in die andere Richtung drehen lässt, dass eine Tür auf und zu geht, das weiß ich nicht, irgendwelche physikalischen Gesetze, wenn ich das halt so oder so aufhänge, dann fällt es wieder runter. Aber wenn ich es richtig aufhänge, dann bleibt es auch oben. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, aber die sich da ja festigen und die irgendwie Teil des Weltverstehens sozusagen sind. Ja, wenn ich eine Empfehlung machen darf als ich kann es ja nur wieder sagen, als Schwimmtrainerin, dann ist das Einzige, was ich wirklich finde, was motorisch super schön und super toll ist, dann ist es Babyschwimmen. Das ist so cool für den ganzen Körper, für die Bindung, für alles. Also wenn ihr eine Sache machen wollt und machen könnt und einrichten könnt mit euren Babys, um Motorik zu fördern, unter anderem Motorik, dann geht zum Babyschwimmen. Das kann ich hier nochmal an der Stelle unterbringen.
Ja, kann ich bestätigen. Haben wir auch gemacht. Wir können ja jetzt noch mal ein bisschen konkreter werden, was diese berühmten Meilensteine angeht und noch mal so ein bisschen genauer von unseren Erfahrungen berichten, weil das mit Sicherheit für viele da draußen sehr spannend ist. Ich habe jetzt nur mal so ein paar Meilensteine rausgegriffen, die Kinder idealerweise im Laufe des ersten Lebensjahres erreichen sollten. Also mit das Erste, was man ja so bei den ganz kleinen Babys entdeckt, ist, dass sie dann so ungefähr mit 8 Wochen anfangen zu lächeln. Also dass man so ein bisschen Reaktion und ja, das, was irgendwie passiert im Gesicht, beobachten kann, dass sie meistens um den Zeitpunkt herum auch anfangen, ihr Köpfchen zu heben, dass sie anfangen, das Köpfchen dann selbst zu halten. Und diese ja, Stabilität zieht sich dann so ein bisschen durch die nächsten Monate. Und dann geht es ja eigentlich in einem ziemlich rasanten Tempo weiter, wenn man sich überlegt, dass die auf die Welt kommen und so gut wie gar nichts können und auch extrem bedürftig sind, zu dann 12 Monaten, wo dann viele Kinder schon laufen, schon irgendwie halbwegs selbstständig essen können und so. Da passiert ja einfach wahnsinnig viel. Gab es bei deinen Kindern vielleicht so im ersten halben Jahr Meilensteine, wo du dir dann das erste Mal vielleicht irgendwie Sorgen gemacht hast oder wo du gemerkt hast, ah, das passt jetzt irgendwie nicht so in das Schema?
Ich müsste mal versuchen, ein paar zusammenzubringen. Also was mir tatsächlich bei unserer Tochter damals so ging, war, die konnte sehr früh sitzen. Also sehr früh immer in Bezug auf diese klassischen Pläne. Ich will jetzt nicht sagen, das ist früh oder das ist spät, sondern einfach in Bezug auf diese typischen Meilensteinentwicklungen. Die hat mit so ungefähr 6 Monaten frei gesessen, bisschen später, glaube ich, also 6,5 wahrscheinlich, frei gesessen, konnte zu dem Zeitpunkt aber nicht krabbeln. Und ich weiß, dass es mir gar nicht so aufgefallen wäre, glaube ich, weil ich keinen Vergleich hatte, ob das normal ist oder ungewöhnlich oder wie auch immer. Ich weiß, dass meine Hebamme das rausgehoben hat, und aber positiv. Also die hat damals gesagt, die hat ja eine witzige Art, sich hinzusetzen, weil die ist nicht wie viele Kinder übers Krabbeln auf den Popo zurück. Das ist ja so diese, sag ich mal, typische oder die oft beschriebene Entwicklungsart. Die krabbeln zuerst und setzen sich dann quasi rückwärts auf den Popo. Sondern die hat sich tatsächlich mit den Bauchmuskeln nach oben gezogen. Das hat sie schon gemacht, als sie ganz klein war. Immer den Kopf angehoben in Rückenlage und hat so den Bauch angespannt. Und dadurch konnte sie sich irgendwann hinsetzen und saß dann aber auch stabil. Also das war überhaupt kein Problem. Die ist auch nicht mehr umgefallen. Und die hat dann kurz nachdem sie das konnte, hat sie dann das Krabbeln gelernt. Also sie ist genau andersrum dahin gekommen. Und bei meinem Sohn gab es so eine ähnliche, sag ich mal, nicht regelkonforme, nennt es wie ihr wollt, Entwicklung, nämlich der hat sich, jetzt muss ich gerade überlegen, zuerst hingestellt, bevor er sitzen konnte. Also der hat relativ spät im Vergleich frei gesessen, war aber total daran interessiert, sich überall hochzuziehen und hat dann tatsächlich erste Schritte an Möbeln entlang gemacht, konnte aber noch nicht frei sitzen, da ist er immer noch umgefallen. Und beide Male, sorry Mama, dass ich das jetzt so sage, beide Male hat meine Mama gesagt, das ist doch nicht normal. So, also ich habe noch diesen Satz im Kopf, so, ja, das ist doch nicht normal. Sie hat das nicht so gemeint, sondern für sie war einfach, das habe ich bei, meine Mama hat 4 Kinder bekommen, die hat also dementsprechend natürlich auch einen eigenen Erfahrungsschatz einfach gehabt und hat das bei uns allen so nicht beobachtet. Und natürlich hat sie bei ihrem Enkelkind ein besonderes Interesse, dass da alles rund läuft, und die war einfach irritiert davon, weil sie das so nicht kannte, dass das aber deswegen nicht falsch ist oder ja, dass irgendwas unnormal ist oder irgendwas nicht entwicklungsgerecht, hat das für mich impliziert. Für sie weiß ich gar nicht, ob sie das überhaupt so gemeint hat in dem Moment, aber sie fand das einfach außergewöhnlich. Und ich glaube, da muss man sich halt drüber im Klaren sein, dass das eben ganz oft passiert, dass Kinder ihren eigenen Weg irgendwie finden, ich nenne es mal, Probleme zu bewältigen oder neue Dinge zu erlernen, dass sie eben ihren eigenen Weg dahin gehen. Und beide haben natürlich, also haben ganz normal alle Entwicklungsschritte noch nachgeholt. Also die Große hat danach krabbeln gelernt und der Kleine hat danach sitzen gelernt. Nur war wahrscheinlich irgendwie das Interesse jeweils anders. Also die Große ist auch heute noch eine, die viel beobachtet, die viel aufsaugt. Ich habe es eben schon gesagt, so ein Computer, der irgendwie alles downloadet und uploadet und überhaupt. Und wahrscheinlich war für sie das Sitzen ein viel größerer, wichtigerer Meilenstein. So analysiere ich das jetzt einfach mal. Sie konnte halt dadurch sehen, hatte eine andere Perspektive und konnte alles um sie herum beobachten. Die hat auch ganz spät, da nutze ich es jetzt nochmal, vergleichsweise spät, man kann es nennen, wie man will, im Vergleich zu diesen tollen, typischen Kalendern spät laufen gelernt, nämlich erst, in Anführungsstrichen, mit 18 Monaten. Ich glaube, weil ihr das einfach nicht, die wollte nicht weg von uns. Das war ihr überhaupt nicht wichtig. Die wollte gerade bei uns sein und beobachten. Und das hat sie gar nicht so gereizt, unbedingt von A nach B laufen zu müssen. Die kam ja irgendwo hin, wenn sie wollte. Und ansonsten wollte die einfach da sein, wo sie ist. Und bei dem Kleinen ist es ganz anders. Also der ist einfach ganz schnell auf den Beinen gewesen. Und deswegen, glaube ich, konnte der auch so schnell laufen oder so schnell, hat sich so schnell hochgezogen, weil für den war das wichtig, von A nach B zu kommen. Der hatte eine große Schwester, die ständig rumläuft und die ständig irgendwas Spannendes macht. Und er kann nicht hinterher so schnell. Für den war das viel wichtiger, ja, ganz schnell das zu lernen. Und das finde ich jetzt total witzig. Die Große hat halt ganz früh gesprochen oder hat viel früher gesprochen, um mal die beiden in den Vergleich zu setzen. Ich glaube, auch da die wollte ganz schnell mit uns kommunizieren. Die wollte sich nicht vom Fleck bewegen, sondern die wollte mit uns darüber sprechen, was sie sieht und was sie beobachtet. Und bei dem Kleinen ist das genau anders. Der braucht jetzt unbedingt nicht Sprache, weil die große Schwester versteht ihn auch so. Ich glaube, da ist diese Beziehung irgendwie total wichtig. Und wir verstehen ihn auch so. Wir fragen halt ab. Er kann Ja und Nein sagen. Das funktioniert. Und alles andere braucht er nicht, weil alle Menschen sind Mama und alle Fahrzeuge sind Bagger. Und mit den vier Wörtern kommt er halt durch die Welt und das reicht ihm völlig. Aber er rennt jetzt und er springt und er klettert auf ein Klettergerüst, weil das ist viel wichtiger für ihn gerade, ist mein, zumindest mein Eindruck, dass er halt überall hinterher kann. Alles, was sie macht, will er auch können. Und da sieht man halt wirklich, dass er unermüdlich all das versucht zu erreichen. Und ob er das jetzt sprachlich besprechen kann, das ist ihm, glaube ich, gerade einfach egal.
Ja. Ja, daran sieht man echt, wie unterschiedlich das ist, finde ich total spannend. Und dass es eben nicht funktioniert, dass man dann irgendwie immer diese Liste abhakt und ja, genau in diesen Zeiträumen ist, die dann irgendwie von diesen Entwicklungstabellen, die es so gibt, vorgegeben werden. War bei uns tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir da tatsächlich den Rat bekommen haben zu, ja, intervenieren. Also bei uns war auch immer grob motorische Entwicklung ein Thema, bei allen anderen Sachen, so kognitiv, emotional, sozial, konnte ich diese Häkchen setzen, wenn diese Entwicklungssprünge vorbei waren, aber bei den grob motorischen Dingen meistens nicht. Und mein Sohn hat sich auch gerade in den ersten Monaten sehr schwer damit getan, zum Beispiel in Bauchlage zu sein. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Also da musste man wirklich sämtliches Entertainment auffahren, dass er das irgendwie toleriert hat und dann auch nur für wenige Minuten. Und das habe ich dann bei irgendeiner U-Untersuchung mal angesprochen. Und dann hat die Kinderärztin tatsächlich empfohlen, dass wir zur Physiotherapie gehen. Die Physiotherapie haben wir dann, ich glaube, 3 Monate gemacht ungefähr. Ehrlicherweise, ich kann gar nicht sagen, ob das irgendeinen Effekt hatte, weil auch nach diesen 3 Monaten fand er die Bauchlage nicht sonderlich super. Er ist auch nach diesen 3 Monaten nicht gekrabbelt, nicht gerobbt. Also er konnte sich dann so ein bisschen vorne auf seine Hände und auf seine Arme stützen. Aber für ihn war die Physiotherapie auch immer sehr, sehr viel Stress. Also er hat sich da bis zum Ende überhaupt nicht wohl gefühlt. Er hat, glaube ich, auch überhaupt nicht verstanden, warum da von ihm verlangt wird, dass er sämtliche Übungen durchturnen soll. Also er hat dann auch vehement protestiert. Und ich hatte auch gerade den Gedanken, weil du das so schön erzählt hast, für ihn lag der Fokus auf was komplett anderem. Also bei ihm war das ja ähnlich, das habe ich auch schon mal in den letzten Folgen erzählt, dass er ein sehr zurückhaltendes, beobachtendes Kind oder Baby war. Und ja, erst vor ein paar Monaten sein Turbo gezündet hat, so sagen wir das ja immer. Also, dass er jetzt auch rennt, klettert, springt und unterwegs ist. Aber das war die ersten 1,5 Jahre überhaupt nicht so. Und dass er, also wie du sagst, ne, er war dann auch eher ein Kind, das bei uns sein wollte. Wir waren dann auch in der Krabbelgruppe und dort war er immer bei mir. Er hat überhaupt nicht den Drang gehabt, da mitten im Geschehen zu sein, die Übungen mit auszuprobieren, sondern wollte eigentlich bei mir liegen oder bei mir auf dem Schoß sitzen. Und trotzdem, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Also klar befolgt man den ärztlichen Rat in dem Moment. Gleichzeitig hat mein Bauchgefühl mir aber immer gesagt, ich glaube, das bringt jetzt hier nicht so viel mit der Physiotherapie. Und man hat ja dann, wie gesagt, auch nicht sonderlich viele Ergebnisse gesehen. Und dass sich das so ein bisschen gewandelt hat, kam dann erst, als er mit 12 Monaten mit der Kita gestartet ist. Also er hat mit dem Start der Kita angefangen zu krabbeln. Also ich glaube, das war eine Woche, nachdem wir mit der Eingewöhnung gestartet haben, hat er mit dem Krabbeln angefangen. Also auch da im Vergleich mit diesen Tabellen war er relativ spät dran. Vorher ist er durch die Gegend gerobbt, hat ihm völlig ausgereicht. Und vielleicht hat er sich dann irgendwie in der Kita abgeguckt, aber da kam das dann, dass er ins Krabbeln übergegangen ist. Und dann, ähnlich zu deiner Tochter, hat es auch noch mal 1/2 Jahr gedauert, bis er gelaufen ist. Und das finde ich so verrückt, weil jetzt, also ich habe gestern noch dran gedacht, er läuft jetzt seit 4 Monaten. Und ich finde, 4 Monate ist gar nicht so eine lange Zeit. Und wenn man ihn jetzt sieht, wie er durch die Gegend rennt und wo er draufklettert und so, er hat jetzt quasi in total kurzer Zeit alles nachgeholt, was er laut diesen Tabellen irgendwie hätte früher können müssen, aber hat halt seine Stärken dann, oder was heißt Stärken? Ich will das auch gar nicht so in Stärken und Schwächen einsortieren, vielleicht eher Interessen oder Vorlieben. Die liegen halt oder lagen eine ganze Weile woanders. Jetzt hat sich das verändert. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, falls ihr euch unsicher seid, guckt auf euer Kind und schaut mal, wo liegen denn die Interessen? Wie ist der Charakter des Kindes? Weil das eben ganz, ganz häufig dann auch zum Tempo der Entwicklung passt und worauf die Kinder dann ihren Fokus legen.
Du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass er quasi erst dann einen Wandel erlebt hat, als er in eine ganz andere Situation gekommen ist, als sich das Umfeld halt komplett verändert hat. Ne? Vorher wart ihr der Fokus, ihr wart irgendwie in der Nähe. Warum hätte er sich da großartig von wegbewegen sollen? Und dann kam plötzlich die Kita dazu und da waren wahrscheinlich ganz viele tolle, spannende Sachen um ihn rum. Nicht, dass ihr die nicht zu Hause auch gehabt hättet, aber da wart ihr vielleicht die einfach spannenderen für ihn und die, bei denen er lieber sein wollte als bei irgendeinem weiter entfernten Spielzeug oder so. Und ich glaube, da kann man eben auch nicht sagen, ja, da muss man halt was Spannendes hinlegen. Also auch das, ich, dass irgendwer das mal zu mir gesagt hat und gesagt hat, ja, dann leg doch mal was Spannendes außerhalb ihrer Reichweite hin.
Ja, das habe ich auch so toll, oft probiert.
Es hat sie sich dann angeguckt und dann hat sie mich angeguckt, so frei nach dem Motto, ich gehe da nicht hin. Das ist schön, das ist toll, aber ich warte einfach, bis es eine Situation gibt, in der du mir das in die Hand drückst. Ich weiß, die wird irgendwann passieren. Also es war oft so, dass ich das dachte, ja, dass sie einfach für sich entschieden hat, nö, so wichtig ist mir das nicht. Das ist vielleicht sehr viel reininterpretiert in so ein kleines Babyhirn, aber ich glaube, ja, die haben einfach ihren Schwerpunkt oder ihren Fokus und da kann man nichts beeinflussen. Also da kann man nicht irgendwie vorspulen und sagen, ich würde jetzt aber super gern, dass du schon krabbeln kannst, weil es wäre ja jetzt ach so praktisch gerade oder alle anderen krabbeln, ja, jetzt warum krabbelst du nicht? Sondern das ist irgendwie drin und man kann das vielleicht ein bisschen fördern und ein bisschen anregen, aber eher so allgemein. Und es gibt ja auch Kinder, ne, die das Krabbeln überspringen. Und da kannst du das auch nicht rein impfen, nur weil du das gerne gerade hättest, dass das Kind jetzt aber auch bitte schön krabbelt. Und ich weiß noch, dass früher, glaube ich, hieß es dann, ja, die Kinder, wenn ein Kind nicht krabbelt, dann ist das aber dramatisch. Ich glaube, heute geht man davon auch eher weg und sagt, dann krabbelt es halt nicht. Das lernst du dann im Nachhinein vielleicht noch und geht dann eher bei Spielen wieder dahin zurück oder so. Aber ein Kind, das Krabbeln überspringt, ist jetzt nicht auffällig, sondern es ist halt einfach, hat für sich halt eine andere Fortbewegungsart entdeckt vielleicht.
Ja. Ja, ich wünschte, ich wäre vor einem Jahr schon so entspannt gewesen mit dem Thema. Ja, du kannst dich erinnern, dass ich dir auch sehr viele Sprachnachrichten geschickt habe und halt irgendwie dachte, warum macht er das nicht? Und ich auch viel im Austausch mit den Erzieherinnen in der Kita war und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Gott sei Dank tiefenentspannt waren. Also auch als er das Krabbeln dann konnte, war ja dann der nächste Meilenstein das Laufen und das hat ja dann nochmal ein halbes Jahr gedauert. Und ich weiß, dass ich Anfang des Jahres dann auch mit den Erzieherinnen im Gespräch war und dachte, ach Mensch, und er müsste doch jetzt einfach eigentlich und er ist irgendwie der Einzige in der Gruppe, der es noch nicht kann und das wäre doch irgendwie viel schöner für ihn. Und die haben mir dann auch gespiegelt, dass er aber total glücklich und zufrieden ist und dass sie überhaupt nicht den Eindruck haben, dass ihn das irgendwie stört. Und die eine Erzieherin, kann ich mich auch noch dran erinnern, hat dann gesagt, dass sie der festen Überzeugung ist, dass alle Kinder schon in sich so ein Tempo haben und dann diese Schritte nacheinander abhaken. Und sie hat gesagt, wenn der bereit ist, dann macht er das. Und jetzt ist er es noch nicht und der wird es aber machen. Und genau so kam es dann. Und das hat mich irgendwie auch noch mal sehr beruhigt, weil mich das schon, bin ich ehrlich, sehr verunsichert hat, dass wir zur Physiotherapie mussten, dass so ein krasser Fokus auf diese grobmotorische Entwicklung gelegt wurde. Obwohl er ja jetzt mit Abstand betrachtet immer noch in diesen Zeitfenstern, auch wenn es am Rand war, drin war. Also er war ja nicht zu keinem Zeitpunkt irgendwie krass verzögert oder so. Und das hat mich schon gerade letztes Jahr extrem verunsichert und Gott sei Dank passiert das jetzt nur noch sehr, sehr selten. Also ich hatte jetzt diese Woche, das kann ich noch kurz teilen, eine Situation mit ihm, weil ich dachte, ach, wir müssten irgendwie jetzt mal mehr mit Puzzeln spielen und dass das jetzt irgendwie auch so anfängt. Und er hat halt gerade, ich kann es nicht anders beschreiben, einen totalen Fokus auf alles, was sich fortbewegt. Also sowohl, wenn wir draußen sind, sind halt Autos, LKWs, Bagger und so super interessant. Und wenn wir zu Hause sind, dann spielt er das quasi nach. Also wir haben jetzt so einen Straßenteppich und da fahren dann die unterschiedlichsten Fahrzeuge drauf. Und dann holt er sich noch das passende Buch aus dem Regal, wo man dann auch irgendwie die Fahrzeuge nochmal angucken kann. Also das ist gerade sein größtes Interesse. Und dann habe ich ein Puzzle oder so ein Zuordnungsspiel oder so ausgepackt und er legt halt zwei Sachen, guckt sich das an, guckt mich an und sagt Auto und geht wieder zu den Autos zurück. Und da dachte ich auch so, okay, er hat es jetzt quasi einmal gemacht, er hat das Prinzip verstanden, jetzt hat er keine Lust mehr. Und vor einem Jahr wäre ich vielleicht noch so gewesen, dass ich gesagt hätte, komm, wir spielen das noch zu Ende und wo muss hier das Puzzleteil hin, aber er hat mir quasi ganz kurz gezeigt, dass er es geschnallt hat und dass er jetzt keinen Bock mehr hat. Und dann lasse ich ihn auch spielen. Dann soll er das machen, worauf er Lust hat.
Ich glaube, dass man sich Sorgen macht, das ist erstens normal irgendwie und zeigt ja auch, dass man Interesse hat und dass man sich irgendwie drum kümmert und bemüht und drüber nachdenkt und so weiter. Also das ist ja alles völlig okay. Und dass man das auch immer wieder an professioneller Stelle nachfragt, auch das finde ich total legitim, aber was du sagst, nämlich beobachten und irgendwie versuchen zu sagen, das ist einfach ein individueller Weg, das finde ich total gut und ja, ich bräuchte jetzt unserem Sohn auf jeden Fall auch gerade nicht mit einem Puzzle kommen. Dafür hat er die Woche mit seiner Schwester halt irgendwie so ein Fädelspiel gemacht. Das ist einfach, es ist so witzig, finde ich. Ich glaube, wenn ich ihm das jetzt da hinlegen würde, dann würde ihn das nicht wirklich interessieren, wenn ich das jetzt versuchen würde. Aber die große Schwester hat es halt ausgepackt und hat gesagt, komm, wir spielen das jetzt zusammen. Und ja, dann saß er da und hat das halt auch alles mit aufgefädelt auf so eine kleine, so und so. Ach, keine Ahnung, ist ja auch wurscht, so Graupen und da fädelt man so kleine Holzteile auf. Und da stand ich auch daneben und dachte, aha, du kannst das also. Du hast nur einfach überhaupt kein Interesse an sowas normalerweise. Und ja, habe ihn vor 2 oder 3 Tagen, ist mir auch was total Witziges aufgefallen. Er findet nämlich Türmchen bauen eigentlich ganz cool. Hat es aber bislang zu Hause nicht so geschafft, würde ich sagen, so Bauklötze aufeinander zu stellen, mehr als 2. Und man sagt ja immer, ne, ab irgendeinem Alter müssen die 3 oder mehr Bauklötze stapeln können. Und das war mir irgendwie zu Hause auch aufgefallen, dass ich dachte, es gelingt ihm, 2 übereinander zu stapeln, aber beim 3. fällt der Turm jeweils immer um. Und er hat offensichtlich, war meine so Außenbetrachtung erstmal, er hat es noch nicht verstanden, wie er das quasi balancieren muss, damit das dann funktioniert. Ja, und vor 2 oder 3 Tagen waren wir draußen und haben auf dem Boden gesessen und wir haben hier im Viertel so einen kleinen Springbrunnen und um den Springbrunnen drumherum liegen so ganz viele unterschiedliche Steine. Und plötzlich sehe ich, wie er sich einfach Steine rausnimmt und die Steine stapelt. Und die sind ja eigentlich viel schwieriger zu stapeln als Bausteine. Und siehe da, da kann er 3 und mehr Steine aufeinander stapeln und halt welche, die total unterschiedlich sind. Ja, und dann haben wir ganz viele Steinetürme gebaut und da dachte ich, okay, auch das ist was, was ihn zu Hause wahrscheinlich einfach überhaupt nicht reizt, weil, oder wo er keine Geduld für hat in dem Moment und das ist ja auch total legitim, aber die Steine waren irgendwie spannend und dann konnte man die auch übereinander stapeln. Also, ja, ich glaube, manchmal hilft es auch, da so ein bisschen einfach sich zu denken, okay, es interessiert gerade nicht, dann ist gerade was anderes spannend und das ist auch okay.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen. Ich hoffe, dass das für euch da draußen hilfreich war, um ja so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie das bei uns lief. Vielleicht leiten wir mal über zu den Tipps. Wir haben ganz, ganz viele gerade schon angesprochen. Und ich glaube, der wichtigste ist, haben wir gerade auch schon ganz, ganz häufig gesagt, versucht irgendwie entspannt zu sein. Jedes Kind ist individuell. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Bei mir war das definitiv auch ein Thema, vor allem im ersten Lebensjahr und bis quasi so diese großen offensichtlichen Meilensteine erreicht wurden. Aber das war, finde ich, auch nochmal ein super Hinweis von dir, dass es eben auch ganz, ganz viele Meilensteine gibt, die für außen nicht so sichtbar sind. Also ich kann vielleicht noch mal so ein paar Beispiele nennen. Auch das Schlafen ist eine Entwicklung. Das heißt, wenn euer Kind zum Beispiel ja, relativ schnell keine Milch mehr nachts brauchte oder durchgeschlafen hat oder so, dann lag vielleicht auch ein Fokus auf diesem Entwicklungsschritt und dafür passiert dann ein anderer nicht ganz so schnell. Oder wenn es um das Thema Aufmerksamkeit oder so geht, sich selbst beschäftigen, das sind vielleicht auch Dinge, die nicht super offensichtlich sind, aber die eben auch ganz, ganz wichtige Entwicklungsschritte sind. Und ja, der zweite Tipp haben wir auch schon angesprochen, ist, vergleicht euch nicht so sehr. Versucht, über diese Kommentare hinwegzuhören. Also ich durfte mir das auch häufig anhören, so wie der robbt immer noch oder jetzt komm, du musst doch mal krabbeln und das muss doch jetzt mal funktionieren mit dem Laufen. Also versucht das so ein bisschen.
Der hat noch keine Zähne.
Ja, ja, genau, genau. Oder ich kenne es auch von anderen Mamas, mit denen wir befreundet sind, wie der wird immer noch gestillt und isst nicht richtig mit. Ist ja auch so ein Thema. Also versucht euch da irgendwie von frei zu machen und auf euer Gefühl zu hören, auf euer Kind eben zu gucken und welche Interessen hat euer Kind, wo liegt der Fokus. Und wenn ihr tatsächlich Sorgen und Unsicherheiten habt, dann ist vielleicht nicht das vergleichende Gespräch mit Eltern auf dem Spielplatz die richtige Wahl, sondern nutzt die U-Untersuchungen, um Fragen zu stellen. Beziehungsweise viele Kinderärztinnen bieten das ja auch an, separat zu den U-Untersuchungen einen Gesprächstermin zu vereinbaren, weil das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Kinderarztbesuche manchmal auch schwierig sein können und man dann vielleicht auch nicht die Ruhe und die Zeit hat, intensiv über gewisse Themen zu sprechen. Das heißt, da besteht ja auch immer die Möglichkeit, einen separaten Termin zu machen. Und wenn euer Kind gerade in einem sehr jungen Alter schon in der Fremdbetreuung ist, dann bleibt auch da sehr eng im Austausch. Nehmt auf jeden Fall diese Entwicklungsgespräche an, die regelmäßig angeboten werden und kommt auch einfach mal so mit denen ins Gespräch. Also das hat mir auf jeden Fall immer sehr viel, ja, Sicherheit gegeben, mit denen dann auch zu sprechen. Und der letzte Punkt von mir, haben wir vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ist das Thema Information. Und das hat, finde ich, sowohl Vor- als auch Nachteile. Also es kann euch natürlich total viel Sicherheit geben, wenn ihr viele Bücher zur Kindesentwicklung lest, wenn ihr euch besagte Apps herunterladet. Gleichzeitig kann das aber auch dazu führen, dass es euch noch mehr verunsichert, wenn euer Kind eben nicht in, ja, dieses Schema passt und vielleicht Umwege nimmt oder nicht die Reihenfolge einhält oder so. Also versucht da so ein bisschen, ja, eine gute Balance zu finden zwischen. Es ist sicherlich nicht verkehrt, sich das ein oder andere anzulesen oder bei Google mal zu recherchieren. Aber das ist eben keine Schablone, die ihr auf euer Kind legen könnt. Und dann passiert es genauso, wie das in der Literatur oder in anderen Quellen dann beschrieben ist. Genau. Hast du noch ein paar Tipps, die du mitgeben möchtest?
Eigentlich nicht. Ich finde das mit der Schablone total schön. Ich habe gerade heftig genickt, weil ich das ja, ich finde, das ist ein total gutes Wort. Es ist eben eine Schablone, um für Ärzte, für, ja, für Entwicklungspädagogen, was auch immer, einen ungefähren Leitfaden zu bieten und natürlich auch für Eltern, um denen irgendwie klarzumachen, hey, das ist gerade Thema bei eurem Kind, um die Entwicklung begleiten zu können. Natürlich ist es sinnvoll, dass es sowas gibt, aber es ist eben eine Schablone und wie bei allem, manche Dinge passen und manche Dinge passen nicht genau da rein. Und das ist, glaube ich, das, was es wunderschön abschließt.
Sehr gut. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir euch so ein paar Ressourcen mal noch in den Shownotes verlinken, wo ihr natürlich gerne mal reinschauen könnt. Vielleicht hilft euch das. Und dass wir dann in den nächsten Folgen noch mal spezieller, ja, reinzoomen auf bestimmte Themen, nämlich einmal auf die motorische Entwicklung. Darüber haben wir ja heute auch schon viel gesprochen, aber das können wir in der Folge dann noch ein bisschen genauer tun, dass wir dann mit der Sprachentwicklung weitermachen. Und wie immer, wenn ihr Fragen zum Thema habt, wenn ihr euch einbringen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei. Dort heißen wir auch Kein Dorf oder schreibt uns gerne eine E-Mail. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Wunderbar. Na, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.